Gott ist der gute, gute Vater. Was für eine starke Aussage. Katrin hat es vorhin schon gesagt, wir hatten vor 2 Wochen die 24-7-Prayer-Woche. Wir haben eine Woche lang rund um die Uhr gebetet. Und eigentlich muss man jetzt dazu Gebet gar nichts mehr sagen, weil hier sitzen so viele Profis, ihr wisst Bescheid. Und trotzdem haben wir uns überlegt, wir sprechen die nächsten, also heute und die nächsten 2 Sonntage nochmal übers Vaterunser. Und ich weiß nicht, was für Erfahrungen ihr bei der 24-7-Prayer-Woche gemacht habt. Ich habe total gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mit verschiedenen Gruppen gebetet und das war richtig toll. Das war voll gesegnet. Und dann war ich einmal alleine da und musste mich sehr beeilen, um rechtzeitig da zu sein und kam zu spät und war voll abgehetzt. Und dann war ich da und dachte, gut Gott, jetzt bin ich hier. Und wusste überhaupt nicht, was soll ich denn jetzt hier? Und ich war fertig zum Gebet, aber ich war so abgehetzt und so hatte noch andere Sachen im Kopf, dass es mir total schwer fiel, ins Gebet zu kommen, zu Gott zu kommen. Und ich glaube, in unserem Alltag kann uns das immer wieder passieren, dass wir so viel haben, dass wir so im Stress sind, dass so viel los ist, dass es uns schwerfällt. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir wollen uns nochmal genauer mit dem Vater unser beschäftigen, weil es uns nämlich eine große Hilfe sein kann. Die Jünger hatten nämlich ganz ähnliche Probleme. Die wussten auch nicht immer so genau, wie sollen sie eigentlich beten. Und in Lukas können wir das nachlesen. Da hat ein Jünger Jesus gefragt, Jesus, wie sollen wir denn überhaupt beten? Und er hat gesagt, Herr, lehre uns beten. Und dann sagt Jesus eine kurze Version vom Vaterunser und bringt den Jüngern bei, wie man betet. Man kann beten, also lernen. Und das ist gut, finde ich, weil das heißt, man muss kein Profi sein, man muss nicht, sobald man Christ ist, perfekt wissen, wie betet man eigentlich, sondern man darf beten lernen und darf dazu lernen. Und mit dem Vaterunser haben wir die Chance, richtig tief einzusteigen in das Thema Gebet und zu überlegen, was bedeutet es eigentlich. Und Jesus erklärt mit dem Vaterunser, wie wir beten können, warum wir beten sollen und was wir beten sollen. Und mir ist das eine große Hilfe gewesen und ich habe viel darüber nachgedacht und ich möchte euch einfach so ein bisschen mit hineinnehmen. Wie sollen wir beten? Und ich lese euch vor aus Matthäus 6, Matthäus 6 ab Vers 5. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon damit erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, weil sie viele Worte machen. Das sind ganz schön klare Anweisungen, die direkt vor dem Vaterunser kommen, wie Jesus seinen Jüngern erklärt, wie sie beten sollen. Ganz klare Anweisungen. Und die wichtigste ist, Tür zu. Das kann man sich ziemlich gut merken. Das Wichtigste beim Beten, Tür zu. Damit fängt Jesus an. Es geht nicht darum, mitten auf irgendeinem Platz zu beten, vor der Synagoge oder in der Synagoge, sondern Jesus fordert seine Jünger auf, sucht euch einen Platz zum Beten. Geht aktiv an einen Ort, wo ihr Ruhe habt. Macht die Tür zu. Macht die Tür zu und dann kommt zur Ruhe. Und Jesus selbst hat das immer wieder gemacht. Wenn wir in den Evangelien lesen, lesen wir immer wieder davon, dass Jesus früh morgens aufstand und an einen einsamen Ort ging, um zu beten. Und das ist so eine Anweisung, die ist ziemlich einfach umzusetzen. Nicht im Trubel zu beten, sondern sich Zeit zu nehmen und zur Ruhe zu kommen. Das heißt nicht, dass Gebete, die wir unterwegs auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit noch beten, dass die nicht genauso wichtig sind, aber für die Beziehungspflege zu Gott ist es wichtig, wenn wir die Tür zumachen. Wenn man sich überlegt, bei allen Beziehungen, wenn es immer nur darum ginge, man spricht miteinander nur im Alltagstrubel, was gerade geklärt werden muss, immer nur zwischen Tür und Angel das Allernötigste, dann wird auf Dauer die Beziehung leiden. Dann wird man auf Dauer gar nicht mehr wissen, was den anderen bewegt oder was den anderen beschäftigt. Und man entfernt sich voneinander. Und bei Beziehungen braucht man Zeit, um miteinander zu reden. Das gilt für alle Beziehungen. Und das gilt auch für die Beziehungen, die wir mit Gott haben. Ist uns das bewusst? Machen wir bewusst die Tür zu als eine aktive Handlung? So, ich nehme mir jetzt Zeit zum Beten. Und Jesus spricht das an, dass er sagt, es geht nicht darum, besonders toll zu beten oder sich besonders darzustellen, die perfekten Worte zu finden. Es geht nicht darum, wie die Heuchler zu beten in der Öffentlichkeit, um gesehen zu werden. Die haben schon die menschliche Anerkennung. Das ist nicht das, was vor Gott wichtig ist. Und die Frage ist, wenn wir ans Beten denken, beten wir wirklich mit diesem Fokus, ich will gerade meine Beziehung zu Gott pflegen. Geht es mir um Gott oder geht es mir darum, gut dazustehen? Geht es mir darum, meine persönliche, intime Beziehung zu Gott zu pflegen? Und Jesus sagt weiter, warum wir beten sollen. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann gibt es super, super viele Bibelstellen zum Thema Gebet. Ich habe sie nicht alle in der Vorbereitung gelesen, aber viele habe ich gelesen. Und es immer wieder wird gesagt, wie wichtig das Gebet ist. Und Jesus geht dann auch in den nächsten Vers darauf ein. Er sagt, mach es nicht wie die Heuchler, macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar noch bevor ihr ihn darum bittet. Und das sagt uns jetzt, warum wir beten sollen. Wenn Gott doch eh schon weiß, bevor wir überhaupt beten, was wir sagen werden, was wir ihn bitten werden, wenn Gott das schon vorher weiß, warum muss ich denn dann überhaupt noch beten? Ich muss nicht beten, um Gott zu informieren. Gott weiß schon Bescheid. Gott kennt unsere Bedürfnisse. Das haben wir auch eben in dem Lied gehört. Gott weiß schon, bevor wir auch nur ein Wort sagen, was wir brauchen. Gott weiß Bescheid. Macht es dann noch einen Unterschied, überhaupt zu beten? Ändert das überhaupt noch was? Auf jeden Fall. Jedes Gebet macht einen Unterschied. Jedes Gebet verändert was. Aber nicht vielleicht unbedingt, dass wir Gott informiert haben und er jetzt endlich weiß, was für ein Bedürfnis oder Wunsch ich habe. Es verändert was in mir. Und es verändert meine Beziehung zu Gott. Gott ist kein Wunschautomat, der darauf wartet, dass wir das Gebet reinstecken und dann kommt unten die Erfüllung raus. Darum geht es überhaupt nicht bei Gebet. Gott geht es darum, dass wir zu ihm kommen und ihm Ehre bringen. Dass wir anerkennen, dass er der ist, der uns versorgt. Gott ist unser Vater. Er ist der Vater, zu dem wir kommen und den wir fragen und der gerne gibt. Und wir bereiten ihm Ehre, wenn wir sagen, Gott, ich weiß, dass du mir das geben kannst. Ich weiß, dass du es bist, der mich versorgt. Und es geht natürlich weiter um die Beziehung, dass wir zu ihm kommen. Und in Vers 6 hat er gesagt, wenn wir zu ihm kommen, dann werden wir belohnt. Nicht belohnt, dass alle unsere Gebete sofort erfüllt werden oder erhört werden, aber sie werden damit belohnt, dass wir wissen, bei Gott sind wir am richtigen Platz, mit der Gewissheit und dem Frieden, dass Gott da ist. Das ist die Belohnung, die wir bekommen. Und ich lese gerade ein spannendes Buch über Gebet, das heißt Praying for Elephants von Adam Stadtmiller, und der schreibt ganz viel darüber, wie er gelernt hat zu beten. Und das hat mich und fordert mich auch immer noch sehr heraus, darüber nachzudenken. Und er schreibt 3 Punkte, warum wir unbedingt beten sollen. Warum sollen wir unbedingt beten? Und zwar nicht nur, weil es die Beziehung zu Gott verbessert, sondern wenn wir erwartungsvoll beten, dann wird als erstes Gottes Herrlichkeit auf der Erde sichtbar. Und in Johannes 15 lesen wir, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird euch erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wenn ich zu Gott komme, wenn ich bete und dadurch Frucht bringe, dann wird die Herrlichkeit des Vaters sichtbar, offenbart. Dann zeigt sich wie mächtig Gott ist, dadurch, dass er Gebete erhört. Gott zeigt, wie mächtig er ist, dadurch, dass Gebete erhört werden. Und wenn wir Gott um etwas bitten, dann verlassen wir uns nicht mehr auf uns, sondern wir verlassen uns auf den großen Schöpfer. Wir ehren ihn dadurch, dass wir alles von ihm erwarten. Und auch, was auch in diesem Vers steckt, wir bringen reiche Frucht. Das ist das Zweite, warum wir beten sollten. Unser Leben wird fruchtbar. Gott, der unendlich reich ist, der Überfluss ohne Ende hat, er will uns beschenken und er will, dass sein Reich gebaut wird und dass wir daran beteiligt sind. Er will uns dazu gebrauchen. Jonathan Edwards, das ist ein bekannter Theologe aus dem 18. Jahrhundert, der hat gesagt, Gebet ist die wirksame Art, wie Christen in ihrem privaten Leben das Wirken Gottes sichtbar machen und das Reich Gottes vorantreiben können. Wenn wir beten, dann wird in unserem Leben sichtbar, was Gott bewirkt, weil Gott Gebet erhört. Und als Drittes werden andere sehen, dass wir seine Jünger sind. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar, unser Leben wird fruchtbar und andere werden sehen, dass wir seine Jünger sind. Und der Autor von diesem Buch, der hat davon geschrieben, wie er immer mit einem Mann joggen war, der kein Christ war, der gar nichts von Gott wusste, aber die haben sich immer wieder beim Joggen unterhalten und er hat ihm auch immer wieder erzählt, was er gerade so betet. Und ganz automatisch hat er auch erzählt, was daraus geworden ist. Und mit der Zeit hat der andere angefangen nachzufragen, du hast letzte Woche dafür gebetet, was ist denn daraus geworden? Und dann konnte er ihm erzählen, boah, Gott hat sich da groß und herrlich erwiesen und da ist was passiert. Und mit der Zeit hat sein Joggingpartner angefangen, kannst du auch für mich beten? Und dann haben sie nach dem Joggen immer noch zusammen gebetet. Und irgendwann hat der andere gefragt, welche Bibel soll ich mir denn mal kaufen? Ich möchte jetzt auch in der Bibel lesen. Und so wurde aus dem, dass er ihm von seinen Gebeten erzählt hat, immer mehr das Interesse des anderen erweckt. Nicht, weil der andere ein tolles Leben hat, sondern weil Gott Gebete erhört. Und wenn wir von unseren Gebeten berichten, dann sehen andere, dass wir seine Jünger sind. Und die Frage ist jetzt, was sollen wir beten? Und das ist gut, dass Jesus nicht nur sagt, so okay, so und so sollt ihr nicht beten, ihr sollt die Tür zumachen, sondern dass er uns auch dieses Muster mit dem Vater unser gibt, das genau sagt, was sollen wir eigentlich beten? Und das Vaterunser ist mit Sicherheit das bekannteste Gebet, das am meist gesprochene vielleicht. Und die großen Theologen haben alle ihre Abhandlung alle über das Vaterunser begründet und haben damit gearbeitet. Und das ist total spannend, sich einfach mal dieses Vaterunser genauer anzuschauen. Und ich habe mir nur den ersten Satz, den ersten Vers rausgenommen. Die anderen kommen die nächsten beiden Sonntage. Aber in den ersten Vers steckt schon ganz, ganz viel drin. Es ist nur ein ganz kurzer Vers. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Ein ganz kurzer Vers, aber da steckt eine so große Menge drin. Und ich finde das spannend, womit Jesus beginnt. Er beginnt nicht damit, was ihn beschäftigt. Er beginnt nicht damit, was er gerade braucht, sondern er redet zuerst einmal Gott an, unser Vater im Himmel. Es geht nicht um die eigenen Bedürfnisse, sondern es geht um Gott und um seine Herrlichkeit. Zuerst richtet sich auch Jesus auf Gott, den Vater, aus. Und ich glaube, das ist ein guter Grundsatz für unsere Gebete, dass wir erst einmal innehalten und uns bewusst machen, mit wem spreche ich da eigentlich? Ich bin vielleicht gehetzt, aber mit wem will ich jetzt eigentlich reden? Und dann zu sagen, ich rede mit Gott, dem Vater. Und das muss für die Zuhörer damals ein echter Schock gewesen sein. Die Juden, die haben nicht mal den Namen Gottes ausgesprochen. Und dann kommt Jesus und sagt ihnen, wie sie beten sollen und sagt, Vater unser. Vater für den heiligen großen Gott, das muss ein Schock gewesen sein. Aber das ist es, was wir machen dürfen. Wir dürfen Gott Vater nennen. Jesus war der Einzige, der Gott den Vater nennen durfte. Und Jesus hat alles getan, damit auch wir das machen dürfen. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, damit wir diese Beziehung auch haben, damit auch wir zu dem Vater Gott kommen dürfen. Jesus hat uns diesen Zugang am Kreuz freigemacht. Und bei der 24-7-Prayer-Woche, da gab es so Karten. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Eine ist diese schwarze. Da geht es darum, dass um den ersten Vers, unser Vater im Himmel. Und wenn ihr wollt, ich habe die alle mit hier unten ins Foyer gelegt, könnt ihr gerne hinter einem mitnehmen. Da steht drauf, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Wir sind Kinder Gottes. Nehmt euch so eine Karte mit, um euch nochmal bewusst zu machen. Wir sind Kinder Gottes. Was für eine geniale Zusage. Vater, das ist die christliche Anrede Gottes. Wir dürfen vertrauensvoll zu unserem Gott kommen. Und zwar unabhängig von den Erfahrungen, die wir vielleicht mit unseren eigenen Vätern gemacht haben. Gott, der Vater, ist liebevoll, der ist gütig, der weiß, was wir brauchen und der kümmert sich um uns, der weiß, wie es uns geht und er interessiert sich für unser Leben. Und er hat einen hohen Preis bezahlt, damit wir auch seine Kinder sind. Und wenn wir zu Gott kommen und ihn mit Vater anreden, dann übernehmen wir diese Anrede, die Jesus hatte, und reden mit Gott in Jesu Namen. Wir beten praktisch in seinem Namen. Und das Spannende ist, dass Jesus sagt, unser Vater. Er sagt nicht mein Vater, sondern unser Vater. Und ich glaube, das ist für Christen ganz wichtig. Es geht nicht um mich als alleine, die ich Gott anbete, sondern wir beten Gott in Gemeinschaft an. Wir sind nicht losgelöst von all den anderen Christen, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind gemeinsam Kinder Gottes. Wir dürfen gemeinsam das Vaterunser beten. Das wollen wir nachher auch noch machen. Und wir wollen uns gemeinsam vor Gott stellen und uns gegenseitig unterstützen. Wir können uns gegenseitig ermutigen. Es ist unser Vater. Und wir dürfen austauschen, was wir alles Tolles mit unserem Vater erlebt haben. Wir sind Geschwister. Und Gott, unser Vater, ist im Himmel. Und das ist keine örtliche Angabe, sondern drückt mehr aus, wie viel Macht und Souveränität Gott hat. Gott ist der Schöpfer. Er ist der Weltenlenker, der über alles Kontrolle hat. Und wenn wir uns dann überlegen, Gott, der es gut meint, der ein liebevoller Vater ist, der ist auch in der Lage, uns all das zu geben, was wir brauchen, weil er groß und mächtig ist, dann bringt mich das noch mehr dazu, ihm zu vertrauen und wirklich zu sagen, ich kann mich ganz, ganz vertrauensvoll an ihn wenden, weil ich weiß, er ist mächtig und gut. Er ist im Himmel, weil er ist mächtig, er ist stark. Und ich musste da an ein berühmtes Foto denken, das ihr vielleicht auch kennt, das kannst du mal einblenden, das ist von John F. Kennedy Jr. Der sitzt unter dem Schreibtisch von seinem Vater, dem amerikanischen Präsidenten, einem mächtigen Mann. Einem Mann, zu dem man nicht einfach so gehen kann. Weil Präsident, Macht, da geht man nicht einfach hin, da muss man eine Erlaubnis haben. Aber als sein Sohn kann man im Schreibtisch spielen. Keine Ahnung, ob das gestellt ist oder nicht, aber nicht wichtig. Wichtig ist, als Sohn kann man zu dem mächtigsten Mann der Welt hingehen und in seiner Nähe einfach spielen und sich wohlfühlen. Kein Problem. Und wie viel mehr ist es dann besonders, wenn wir zu dem mächtigen, großen Gott einfach kommen dürfen. Wir müssen nicht fragen, wir dürfen einfach zu ihm hingehen und uns in seiner Gegenwart wohlfühlen. Wir dürfen in seiner Gegenwart spielen. Wie genial ist das? Und der Schreiber des Hebräerbriefs, der schreibt, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir dürfen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Wir dürfen einfach so zu Gott kommen, dem mächtigen, großen Gott, der uns seine Kinder nennt. Und je mehr uns das bewusst ist, mit wem wir eigentlich sprechen, wie groß und mächtig er ist, desto kleiner werden vielleicht unsere Sorgen oder unsere Ängste, die wir haben, weil wir wissen, dass sie bei Gott an der richtigen Stelle sind. Er ist mächtig, er ist souverän, er wird sich darum kümmern. Und wenn uns das bewusst ist, dann bringt uns das ganz automatisch zur ersten Bitte des Vaterunsers. Geheiligt werde dein Name. Wenn wir uns bewusst machen, wer Gott ist, dann bringt uns das ganz automatisch dazu, dass wir sagen, Gott ist heilig und er soll noch mehr geheiligt werden. Luther hat in seinem großen Katechismus die Frage gestellt, ist er nicht eh schon heilig? Und antwortet, dass Gottes Name an sich selbstverständlich heilig ist, aber in unserem Gebrauch ist er nicht heilig. Sprich, ganz oft gehen wir gar nicht so heilig mit Gott um. Für uns und unseren Alltag und wie wir mit Gott leben, da behandeln wir ihn nicht, als wäre er heilig. Vielleicht machen wir ihn als seine Kinder und Repräsentanten keine Ehre. Vielleicht geht es uns mehr darum, dass wir uns selbst groß machen. Aber wenn wir sagen, dein Name werde geheiligt, dann drücken wir damit den Wunsch aus, dass wir Gott wirklich Ehre machen. Und wir wollen gleichzeitig, dass auch andere Menschen erkennen, dass Gott Ehre braucht, dass er der gute Vater ist, der Ehre bedarf. Und wir wollen ein Zeugnis dafür sein. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann gehen wir respektvoll mit Gott um und ehren ihn. Und wir freuen uns und sind dankbar, dass wir zu ihm kommen dürfen. Und wenn das unsere erste Priorität ist in unserem Gebeten, Gott zu ehren, ihn heilig zu machen, zu erklären, wie genial und groß er ist, dann rückt das vor alles andere, dann rückt das vor mein tägliches Brot gib mir heute. Dann ist das gar nicht so entscheidend, weil es viel wichtiger ist, Gott wirklich Ehre zu machen. Und natürlich ist das Vaterunser nicht nur ein Modell, nach dem wir uns orientieren können, wie wir beten und was vielleicht wichtig ist fürs Gebet. Es ist ja auch in erster Linie ein Gebet an Gott. Und hilft uns wirklich mit diesen mächtigen Worten auch zu beten. Und Luther, der hat ein kleines Buch geschrieben, ein Büchlein für seinen Friseur und hat ganz praktische Tipps übers Gebet reingebaut. Irgendwie cool, dass er das für seinen Friseur geschrieben hat, aber auch ganz praktisch für uns. Und er schreibt, dass es wichtig ist, regelmäßig zu beten, eine regelmäßige Praxis, das Gebet zu einem festen Bestandteil des Tagesablaufs zu machen. Und das ist irgendwie jetzt auch nicht so die neueste Erkenntnis, denn wenn wir immer nur gehetzt sind und darauf warten, dass wir irgendwann mal Zeit haben zu beten, wird es vermutlich schwierig und wir werden gar nicht anfangen zu beten. Man muss sich die Zeit einräumen. Man muss sich Zeit nehmen und die Tür zumachen. Und dann schreibt Luther weiter, dass es wichtig ist, sich auf das Gebet vorzubereiten und wirklich auf Gott zu konzentrieren. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe schon manche To-Do-Liste beim Beten gefertigt, weil ich ganz woanders war. Aber sich wirklich vorzubereiten und sagen, ich will zu Gott kommen. Und er gibt den Tipp, dass man über eine Bibelstelle besonders nachdenkt und sich wirklich auf Gott ausrichtet. Und dann schlägt er vor, das Vaterunser in eigenen Worten nachzubeten. Und die Dinge, die Gott einem dabei noch zeigt, als Anlass für Dank und für Buße zu nehmen. Und wenn wir das Vaterunser ergänzen mit unseren Gedanken, dann beten wir vielleicht, dass Gottes Name in Darmstadt geheiligt wird oder da, wo wir wohnen. Dass unsere Nachbarn erkennen, dass Gott auch ihr Vater sein will. Dann füllen wir das Vaterunser mit der Situation, in der wir gerade sind und ergänzen es. Und das Vaterunser schult uns wirklich so, alle Bereiche unseres Lebens vor Gott zu bringen. Da werden wir die nächsten Sonntage noch mehr zu hören. Und im Vaterunser liegt viel Kraft, weil es die vollmächtigen Worte von Jesus beinhaltet. Und wenn wir es gemeinsam beten, dann machen wir uns wirklich eins. Und ich möchte euch eine Variante vom Vaterunser vorlesen, aus der Gott hat dich lieb Bibel. Und achtet mal genau auf die Worte, die sind für Kinder, aber da steckt richtig viel drin und ich finde, es ist toll, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen, beim Vater Unser immer wieder auch zu schauen, wo bin ich gerade und wen bete ich eigentlich an. Ich lese euch vor. Lieber Papa, wir wollen dich besser kennenlernen und ganz nah bei dir sein. Bitte zeig uns, wie das geht. Mach alles Krumme in der Welt wieder gerade und in unseren Herzen auch. Tu das, was das Beste für uns und die Welt ist, so wie du es auch im Himmel machst. Bitte gib uns heute das, was wir brauchen. Vergib uns, wenn wir etwas falsch gemacht und dir wehgetan haben. Vergib uns, so wie wir auch andere vergeben, die uns wehtun. Rette uns. Wir brauchen dich. Wir möchten nicht mehr von dir weglaufen. Beschütze uns vor unseren Feinden. Du bist so stark, Gott. Du kannst alles tun, was du willst. Du bist derjenige, der alles bestimmt. Jetzt und für immer und ewig. Wir finden dich wunderbar. Amen. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Lasst uns aufstehen vor unseren heiligen Gott, uns ehrwürdig hinstellen und ihn anbeten mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Wir haben das auch noch auf Farsi. Vielleicht kannst du es noch gerade einblenden. Vater unser im Himmel.